Heute haben wir die Lektion Nummer 4 auf Seite 39. Lass uns mal zusammen diesen Bibelvers lesen.
Ja.
Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Kolosser 1, 16. Ein ganz, ganz starker Bibelvers. Ja, hier sehen wir, dass Jesus, ne, durch ihn, das heißt Jesus, wurde alles erschaffen. Was im Himmel ist und was auf Erde ist. Sichtbare und unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten, das heißt alles. Ne? Er benutzt diese Worte, um zu sagen, wirklich alles, nicht nur die Erde, nicht nur das Universum, aber auch die geistliche Welt, und sogar die Himmel, ne? Weil in der Bibel steht, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, das heißt es gibt mehrere Himmel und die alle hat auch Jesus mitgeschaffen. Gott ist der Schöpfer und Jesus das Wort und durch das Wort wurde alles geschaffen. Halleluja. Nächste Seite, Jesus Nazarener, der ist der menschgewordene Gott. Jesus, um Gott kennenzulernen, haben wir Jesus Christus, der einzige Weg, weil Gott unsichtbar ist. Und Jesus, er hat Eigenschaften Gottes gezeigt, die wir aus der Natur nicht entnehmen können. Erster Punkt, Jesus hat sich in seiner Jugend nie weit von Nazareth entfernt. Das ist wichtig, diese Information ist wichtig, weil es gibt Leute, die behaupten, Jesus wäre um die Welt gereist oder in Kontakt getreten mit anderen Religionsführern in anderen Ländern oder solche Sachen, um zu begründen, warum Jesus so erleuchtet war, warum er so solche Inhalte gepredigt hat. Aber nein, das ist nicht wahr. Jesus war immer in Nazareth oder zumindest da ist er aufgewachsen. Und warum hat er dann sein Dienst mit 30 Jahren angefangen und nicht früher? Weil es auch ein Gesetz gibt in 4. Mose, was vorschreibt, dass Priestern nur ab 30 Jahren ihren Dienst machen konnten. Natürlich war Jesus kein Priester, aber diese Regel galt irgendwie auch für andere Religionsleiter oder für andere wichtige Meister und so weiter. Ne? Ja, genau. Ja, genau, ne? Vom Gesetz her konnte er kein Priester sein, aber dieses Alter, so wie ich das verstehe, war auch so allgemein gesehen als ein Alter, ein Mindestalter für Leute, die jetzt einen Lehrdienst ausüben wollten. So verstehe ich das. So wie wir heute das Alter von 18 Jahre als ein Mindestalter betrachten, für jetzt einen Führerschein zu machen oder in den Wahlen mitzumachen und so, dann auch zu jener Zeit dieses Alter 30 Jahre, um ein öffentliches Lehrdienst inne zu haben. Warum behaupte ich, dass Jesus sich nie von Nazareth entfernt hat? Wegen der Reaktion von den Einwohnern von Nazareth. Weil als Jesus dort heilen wollte, haben alle gesagt, ja, aber er ist doch der Sohn von Josef und von Maria und seine Geschwister, Brüder und Schwestern wohnen unter uns etc. In den Evangelien gibt es sogar so einen Satz, ne, der Zimmermann, ne, ist das nicht der Zimmermann? Das heißt, die haben an ihn nicht geglaubt, weil sie ihn kannten, weil er der Zimmermann war von diesem Dorf. Und darum haben sie gesagt, wir wollen dich nicht glauben, weil was will schon ein Zimmermann uns, ne, beibringen und so. Und von dieser Reaktion können wir das entnehmen, dass er da aufgewachsen war. Okay, nächster Punkt. Bevor Jesus in Bethlehem zur Welt kam, existierte er schon. Jesus ist nicht ein Gott, sondern der Schöpfer. Ne, ein Gott. Ne, hier auf Deutsch muss man jedes Nomen immer groß schreiben. In anderen.
Eine Frage.
Ja.
Das steht ja ganz auch am Anfang im 1. Mose. Den Heiligen Geist gab es ja auch schon, weil da steht, glaube ich, geschrieben. Ich übersetze das mal jetzt so auf meiner Sprache. Und der Geist Gottes schwebt über das Meer. Das heißt, den Heiligen Geist, den gab es auch schon die ganze Zeit.
Ja, das ist ganz offensichtlich, ne, dass der Heilige Geist schon die ganze Zeit gab. Nur die Juden, die sehen nicht im Heiligen Geist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Die glauben nicht an der Dreifaltigkeit oder an der Dreieinigkeit. Die glauben nicht daran. Für uns ist das dann ganz klar, ne, als wir erkannt haben, dass Jesus Christus die zweite Person Gottes ist, dann können wir auch leichter verstehen, dass es eine dritte Person gibt. Ne? Nur die Juden, die glauben nicht, dass Jesus die zweite Person ist. Und hier ist wichtig zu betonen, dass Jesus nicht ein Gott, weil viele Menschen glauben an viele Götter. Glauben, dass es jetzt, ich weiß nicht wie viele, Hunderte oder Tausende oder Zehntausende Götter gibt. Aber Jesus ist nicht ein Gott, sondern er ist der Schöpfer, haben wir gelesen hier, Kolosser. Jesus ist der Schöpfer, der Mensch wurde. Er ist zu uns gekommen. Und von vielen Tatsachen, von vielen Bibelstellen können wir ableiten, dass er Gott ist. Das ist das Thema der heutigen Lektion, dass Jesus der Schöpfer ist, dass er, es ist alles ein bisschen schwer zu erklären, weil wenn wir das Wort Gott benutzen, denken wir an den Vater. Aber der Vater ist nur eine Person der Gottheit. Er ist, die Bibel sagt zum Beispiel ganz am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Aber wenn dann die Beschreibung kommt, dann steht es, Gott sprach, es gebe Licht. Gott sprach, es gebe Sonne und so weiter. Es gebe den Mond, es gebe die Tiere und so. Und durch dieses Wort wissen wir, dass Gott durch Jesus Geschaffung hat. Weil es steht, Gott sagte. Und dieses sagte heißt, dass Gott das Wort, durch das Wort alles geschaffen hat. Und Jesus ist das Wort. Und wenn wir jetzt sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann benutzen wir jetzt ein menschliches Wort, was Jesus auch benutzt hat. Er hat sich selber als Sohn Gottes beschrieben, aber das ist weiterhin ein menschliches Wort. Natürlich hat Gott ist nicht Gott so war Gott der Vater nicht in Klammern schwanger, ne, sondern das verstehen wir nicht, wieso Jesus entstanden ist. Das heißt, er ist nicht entstanden, er ist ewig, er gab es schon immer, so wie der Vater gab es schon immer. Ist alles schwer für uns zu verstehen, weil Jesus ist Geist. Er war immer Geist. Jetzt ist er natürlich ein auferstandener Mensch. Aber früher war er immer nur ein Geist. Und dieser Geist ist zur Welt gekommen und hat Fleisch auf sich genommen. Er wurde Fleisch. Ne? Ist kompliziert zu sagen, aber er ist im Leib einer Frau gegangen. Der Heilige Geist hat das Ganze gemacht und ist von einer Zelle, hat sich multipliziert, ne? Die Zellen, wir wissen, wie das biologisch funktioniert, die multiplizieren sich, bis er dann zur Welt kam, das Licht der Welt erblickte und so weiter und heranwachse wie ein Mensch von Anfang an. Weil früher war Jesus schon ein paar Mal auf die Erde, aber er ist erschienen als in der Form von einem Engel. Und das ist
eine Frage.
Ja.
Ist das wie ein Engel, das
Genau. Genau, ne, weil das ist eine besondere Form, das Engel, der Engel des Herrn, eine besondere Form, weil die Engel, die haben Anbetung abgelehnt, aber in diesen besonderen Fällen hat dieser Engel eine Anbetung angenommen, und dann sieht man, dass es Jesus ist, dass es Gott ist, der in Form eines Menschen zur Welt gekommen ist. Daran erkennt man das, ne? Und darum wissen wir, dass Jesus auf die Erde gelaufen ist. Schon früher, aber er hat das als ein Wunder gemacht, dass er auf der Stelle ein erwachsener Mensch war. Aber vor 2000 Jahren in Bethlehem ist Jesus nicht auf der Stelle in einen Fingerschnipsen, sondern von der ersten Zelle, ab der ersten Zelle ist er herangewachsen als ein Mensch, ganz wie wir. Er wurde ein Mensch, ganz wie wir. Ne? Weil als ein Engel ist er dann nicht wirklich ein Mensch, sondern nur eine Erscheinung quasi. Ne? Ein Wesen, der produziert wurde in diesem Moment. Aber Jesus, als er von Maria geboren ist, dann war er wirklich ein Mensch wie wir. Und das ist der Punkt. Ein Mensch wie wir. Okay, zurück zum Thema. Jesus, ewiger Gott. Was bedeutet ewig? Ja, es ist wichtig zu erinnern, dass wir ewig sind. Das heißt, wir werden nie aufhören zu existieren. Wir, was die Menschen so tot nennen, ist nichts weiteres als ein Übergang. Man geht zu einem anderen Platz, einen geistlichen Platz. Das heißt, der Körper, der stirbt ab, aber die Seele geht zu Gott oder geht zum Reich der Toten. Aber niemand hört auf zu existieren. In diesem Sinn ist auch der Mensch ewig, aber nur von heute an oder von unserer Geburt an. Von unserer, als wir im Leib unserer Mutter angefangen haben zu existieren, nur ab diesem Zeitpunkt, aber früher nicht. Das heißt, irgendwann haben wir angefangen zu existieren. Aber Jesus, nein, er ist ewig im doppelten Sinn. Er hat kein Ende, aber er hat auch keinen Anfang, wie Gott. Gut, unser Gehirn kann das Wort Ewigkeit nicht erfassen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber das ist einfach so. Die Bibel behauptet das in vielen, vielen Stellen. Und wir benutzen hier das Wort für Jesus präexistent. Und wir nicht. Wir sind nicht präexistent. Wir, unser Existent hat angefangen im Moment, wo wir von unseren Eltern im Leib unserer Mutter angefangen haben zu existieren. Da ist der Punkt. Aber Jesus, nein. Ihm gab es schon vor seiner Geburt, er ist zur Welt gekommen. Für ihn war sein Leben auf der Erde wie eine Reise, wie ein Zwischenstopp in einer Reise. Ne, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Reise machen oder Urlaub machen, dann gehen wir dahin, machen Urlaub und dann kommen wir zurück. Und so ähnlich war das für Jesus. Er ist zur Welt gekommen und ist zurück zu Gott, woher er gekommen war. Gut. Die Ewigkeit ist sehr schwer zu erklären und darum benutzt die Bibel auch solche Worte wie Tagen der Ewigkeit, ne, um zu versuchen, das zu erleichtern das Verständnis um dieses Wort. Jesaja Kapitel 9 Vers 5, da steht es: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Stellt euch das mal vor, wie Jesus genannt wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ganz klar, Kind, Jesus, ne, geboren. Und wie wird er genannt in Jesaja? Wir müssen uns hier vergegenwärtigen, dass Jesaja circa 500 Jahre oder mehr als 500 Jahre vor Christus geschrieben hat, gearbeitet hat. Und darum ist das hier ganz verwunderlich. weil es kann nicht auf jemand anderes zutreffen als Jesus. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Stellt euch das mal vor. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ne? Ewig Vater, Friede, Fürst. Das heißt, nicht einfach Gott, sondern wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Er ist ganz göttlich, sehr, sehr göttlich. Und hier ewig Vater ist natürlich so ein kompliziertes Konstrukt. Aber was bedeutet das? Ne, Vater sind immer Leute, die dann etwas zeugen. Das heißt, Jesus hat die Ewigkeit gezeugt. Er hat alles geschaffen und auch die Zeit und darum auch die Ewigkeit. Ein ganz komplexes Thema. Halleluja. Ja. Warum wird Jesus das Wort genannt? Worte sind die Art, wie wir unsere Gedanken äußern. Ohne sie gibt es keine Kommunikation. Wenn wir unsere Gedanken äußern wollen, das heißt, was in unserem Gehirn ist, was auf unser Herz liegt, dann benutzen wir Worte zu kommunizieren. Und Gott, der Vater, wie kommuniziert der Vater mit uns? Durch den Sohn, durch Jesus. Darum wird er auch das Wort genannt. Okay. Offenbarung 19,13. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Nicht nur in Johannes 1 wird Jesus das Wort genannt, sondern auch in Offenbarung und auch indirekt auch in 1. Mose und in ganz vielen anderen Texten auch. Gut, manifestieren heißt zeigen, offenbaren.
Ah, okay.
Sowas in der Art.
Okay.
Ja. Ja, das hier, hier unten auf der Seite 41 ist es auch, Jesus offenbart Gott. Das heißt, Jesus manifestiert Gott, ne? Wenn ich jetzt dieses Wort benutze, ne? Jesus zeigt Gott. Er ist quasi das Gesicht Gottes, oder wie wir durch ihn können wir Gott kennenlernen. Matthäus 11,27. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Ganz klar. Jesus, er offenbart uns Gott. Und da werden wir uns auch vertiefen. In welcher Art und Weise oder wie können wir das verstehen? Gut, nächster Vers, Johannes 1,14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Ja, Johannes 1,14 in einer moderneren Version, Neue Genfer Übersetzung. Ja, darum ist er ein bisschen so unbekannt, ne? Johannes 1,14 kennen wir und hier klingt es so ein bisschen in der Umgangssprache, ne? Aber leichter erklärt, er ist das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Ja, gut.
Aber eine Sekunde. Darunter steht auch, was der Bruder Stefan vorhin gesagt hat. Zum Beispiel als Engel erschien im Alten Testament.
Aha, aha.
Da hast du deine Stefan, ne?
Genau.
Ja.
Okay. Halleluja, ne? Hier sehen wir, dass es alles so zusammenpasst, das ganze Thema. Jesus, der ist Gott, und auch das mit dem Engel ist alles verwoben. Gut, nächster Punkt. Ich bin. Und hier steht dieses hebräische Wort, das ist dieses Tetragramm, das heißt diese vier Buchstaben. Tetra heißt vier, das heißt vier Buchstaben, der Name Gottes. Und die Juden sagen bis heute nicht den Namen Gottes. Warum sagen die Juden ihn nicht? Weil er eine Bedeutung hat. Und wenn man diese Bedeutung weiß, dann kann man dieses Wort nicht aussprechen, weil es bedeutet, ich bin. Und ich bin ist ein starkes Wort, ein ganz starkes Wort. Wer dieses Wort benutzt, der behauptet, dass er ein Wesen ist, dass er eine Existenz hat. Und theologisch gesehen haben wir keine Existenz. Was meine ich damit? Wir bekommen unsere Existenz von Gott. Wir haben keine eigene. Wir haben uns nicht selber erschaffen, sondern Gott hat uns erschaffen. Versteht ihr? Gott hat uns erschaffen und er ist die Quelle des Wesens, der Existenz. Und wir sind nur, wir empfangen nur Existenz. Und darum, sagen wir theologisch gesehen, dürfte man dieses Wort nicht benutzen, ich bin, ne, weil da ist so inhaltlich beladen. Und die Juden, die benutzen dieses Wort nicht. Dieses Wort, was man Jehova oder Jahwe ausspricht. Man weiß es nicht genau. Genau darum, weil sie es nicht benutzt wird, dann weiß man auch nicht, wie man es ausspricht. Und darum stehen auch hier keine Vokalen, ne, nur diese Konsonanten. Und darum kann man nicht wissen, genau wie man es ausspricht. Aber Jesus hat diesen Ausdruck benutzt, ich bin. Johannes 8, 58 bis 59. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Die Juden, die waren ganz bewusst von ihrer Theologie. Als Jesus das gesagt hat, ich bin, nahmen sie Steine, um ihn zu steinigen. Das war nicht einfach eine Reaktion, quasi eine Hassreaktion oder weil sie ein bisschen fanatisch waren oder so. Nein, sie wussten, wer sich Gott gleich macht, der begeht eine ganz große Sünde. Und diese Sünde war im Alten Testament bestraft mit dem Tod, mit der Steinigung, sich Gott gleich zu machen. Und darum nahmen sie Steine, weil sie empört waren, dass er diesen Ausdruck benutzt hat. Ich bin. 3. Mose 24, Vers 14, da steht das mit dieser Strafe, Todesstrafe. Johannes 5, 18 steht es ganz deutlich. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Ganz klar, Jesus machte sich selbst Gott gleich. Total wichtig, diese Information, weil da, die hat eine Bedeutung für uns. Jesus ist Gott, das müssen wir erkennen. Das ist, das können wir nicht bestreiten. Wenn jemand zweifelt, dass Jesus Gott ist, dann kann er kein Christ sein. Das ist eng verbunden. Glauben an Jesus heißt auch glauben, dass er Gott ist, der Schöpfer, der Sohn Gottes, das heißt, der einzige Sohn Gottes, wie Johannes 3,16 das sagt, das kennen wir. Also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Einzigen Sohn Gottes. Und wir können auch Kinder Gottes werden durch den Glauben. Aber der einzige Sohn Gottes ist Jesus Christus. Die Beweise für die Gottheit Jesu. Nummer 1, Jesus hat vor Abraham schon existiert. Da ist immer so ein Bibelvers, muss ich nicht immer zitieren. Ne? Jesus wurde angebetet. Da gibt es mehrere Stellen, die uns das erzählen. Das ist total wichtig, weil die Juden, die beteten keine Menschen an. Das war, die waren sehr streng in diesem Punkt. Und wenn jemand Jesus angebetet hat...
Immer noch so. Eine Frage. Ja. Sind die Juden immer noch so?
Ja, genau. Die sind immer noch so. Die jüdische... Ja, okay, da müssen wir eine Unterscheidung machen. Wenn wir von Juden sprechen, müssen wir unterscheiden jüdischer Volk und jüdische Religion. Das heißt, die Menschen, die die jüdischen Religion folgen, das heißt, die Juden, orthodoxen Juden, die glauben immer noch so. Natürlich gibt es Juden, das heißt... Menschen, die den israelitischen Pass besitzen, die gar nicht an Gott glauben, die Atheisten sind oder so, ne? Die habe ich hier nicht gemeint. Ich meine hier die orthodoxen Juden, die die jüdische Religion folgen. Die beten keine Menschen an und wir beten auch keine Menschen an, obwohl Jesus ein Mensch war, aber er war Gott. Und da ist der Unterschied. Und wir beten keine Menschen an.
Aber Bruder Rolf, jetzt habe ich mal eine Frage. Was denken Sie denn, was das Neue Testament ist dann? Oder lesen Sie das gar nicht erst?
Nee.
Das ist doch ein Teil der Bibel, oder nicht?
Ich habe die Tora.
Ja, für den ist das, was für uns das Alte ist, für den ist das das Neue, ne, sozusagen. ja, das heißt, das ist das Einzige, was sie haben. Unser Alte Testament ist die jüdische Bibel. Eine wichtige Information.
Aber da warten doch die Propheten, sagen doch, Jesaja hat doch gesagt, es wird ein Sohn, ein Junge kommen und soll den Namen Immanuel geben und sowas. Was denken Sie, dann denken die, der kommt noch?
Ja, darum bekehren sich auch viele Juden, genau durch solche Prophezeiungen. Zum Beispiel Jesaja 53, wo steht, dass er die Sünden vieler Menschen auf sich geladen hat. Ne? Ist ein ganz starkes Beispiel, weil normale Menschen können keine Sünden von anderen auf sich laden. Und wenn Juden das lesen, dann verstehen sie das, dass ein Mensch die Sünden anderer Menschen getragen hat. Oder jetzt 1. Mose 3, 15, wo Gott mit Eva spricht und er sagt, dass Satan, dass Eva ihr Nachkommen den Kopf der Schlange zertreten würde, aber die Schlange den Fersen beißen würde, stechen würde von diesem Mensch. Es ist ganz klar, Jesus ist eine Prophezeiung auf Jesus, eine meiner Lieblingsprophezeiungen, weil das ganz klar zeigt, dass es ein Nachkommen einer Frau ist und Jesus war der einzige Mensch, der keinen männlichen Vater hatte. Er hatte nur eine Mutter, keinen menschlichen Vater, er hatte nur eine Mutter und so weiter. Das ist eine ganz interessante Prophezeiung und es gibt ganz, ganz viele andere Prophezeiungen. In der Bibel, im hinteren Teil der Bibel, in meiner Bibel und in vielen anderen, gibt es so eine Tabelle, Prophezeiungen, die auf Jesus zeigen oder Prophezeiungen des Alten Testaments, die im Neuen Testament in Erfüllung gegangen sind. Da gibt es irgendwie ein paar hunderte solcher Prophezeiungen. Aber die Juden, die orthodoxen Juden, die glauben bis heute daran nicht, weil sie einfach zur Zeit Jesu nicht an ihn geglaubt haben, obwohl es so deutlich war. Und bis heute sind sie verbissen sozusagen. Sie wollen das nicht erkennen, weil sie dann natürlich, sie haben von Kind auf immer gelernt, ja, Jesus, der ist nicht, was er angibt und so weiter, das immer gelernt. Und so ist es in allen Sekten. Ich weiß, weil ich auch in einer Religion aufgewachsen bin, wo mir immer bestimmte Sachen gesagt wurden, dies und das, das ist so wegen das und jenes und alles wurde erklärt. Und das hat dann auch viele Jahre gedauert, nachdem ich da ausgetreten bin, dass sich das alles auch revidiert hat und erkannt hat, dass es das meiste Verdrehungen waren von der Wahrheit. Und so die Juden, die können das nicht erkennen, weil sie einfach von Kind auf, denen das immer gesagt wurde. Ne? Leider ist es so, die Menschen können sich oft nicht befreien von ihren geistlichen Fesseln. Leider. Aber okay, darum ist es wichtig, dass wir das Wort auch verkünden, dass wir die Menschen auch konfrontieren mit diesen Wahrheiten und dass wir wissen, wie wir einen Jude evangelisieren, welche Texte vom Alten Testament können wir nehmen, um die zu konfrontieren. Um zu beweisen, dass Jesus der verheißene Messias ist, weil die denken, der Messias, der wird Israel befreien, der wird Israel von ihren Feinden befreien, das ist auch wahr, aber sie leugnen oder sie wollen nicht sehen die ganzen Prophezeiungen, dass der Messias auch leiden würde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die leugnen das einfach. Die tun das unterm Teppich, dieser Aspekt. Die wollen nur sehen, der Aspekt, dass der Messias das Volk Israel befreien wird. Und da Jesus das Volk Israel nicht befreit hat, dann sagen die nein. Ne? Aber sie erkennen nicht das Werk Jesu zur Vergebung der Sünden und gegen den Satan und so auf das Kreuz. Sie erkennen, die verstehen das nicht, die wollen das nicht verstehen. Okay, das ist schade.
Obwohl die wirklich so nach dem, also dem Alten Testament quasi durchhaben, sage ich jetzt mal, auswendig können, gehen die trotzdem verloren, weil die einfach blind sind. Also die lesen zwar, aber die verstehen gar nicht, was die lesen. Weil genau. Das zieht sich ja in roter Faden durch die ganze Bibel, dass Jesus kommen wird und dann kommt er dann und dann wird er allein. Psalm, ist das 22, wo da drin steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht sogar schon in den Psalmen drin.
Ja.
Wie das alles passieren wird, die Kreuzigung. Und sie lesen das, und das ist passiert, und trotzdem sind die so verblendet, dass sie das nicht, ja, also das kann ich, die geht verloren trotzdem, ne? Das
ist heftig. Ja. Ja, leider, das ist, da richten wir sie nicht, wenn wir sagen, dass sie verloren gehen. Das heißt, das ist einfach aus dem Wort, weil Abraham ist gerettet, weil er Jesus erwartet hat. Und auch Moses ist gerettet, er hat Jesus erwartet. Er hat geglaubt, er hat an Gott geglaubt und er hat an Jesus geglaubt, obwohl Jesus noch nicht da war. Er hat Jesus vorausgesehen, er hat vertraut, dass Jesus kommen würde. Weil Jesus auch im Neuen Testament genannt wird, das Lamm, das in Ewigkeit geopfert wurde. Das ist ein interessantes Wort. Das heißt, dass das Opfer Jesu auch für die Vergangenheit gilt. Die Menschen, die ihn noch nicht kannten, weil er noch nicht da war. Aber nachdem Jesus gekommen ist, dann gilt das nicht mehr. Ein Jude heute kann nicht sagen, ja, ich glaube wie Abraham. Nein, das geht heute nicht mehr, weil
Jesus schon da war. Ne?
Ja, weil früher Jesus nicht da war. Abraham, ne, wusste,
ja,
dass Jesus mal kommen würde. Aber jetzt ist er schon gekommen und jetzt können die Juden nicht mehr sagen, ja, ich glaube wie Abraham und wie Abraham gerettet wurde, werde ich auch gerettet. Nein, das geht heute nicht mehr. Ne? Okay, nächster Punkt. Jesus vergab Sünden, weil wir hier im Thema sind, Beweise der Gottheit Jesu. Jesus vergab Sünden und die Juden haben das auch erkannt. Die haben gesagt, wie kannst du Sünden vergeben, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und das ist auch so, nur Gott kann Sünden vergeben und Jesus hat das getan. Und das ist ein Beweis, ganz klarer Beweis, dass er Gott ist. Noch ein anderes Beweis, seine vielen Zeichen und Wunder, das wird öfter im Neuen Testament erwähnt als ein Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Natürlich haben die Apostel auch viele Zeichen und Wunder gemacht und auch heute geschehen Zeichen und Wunder unter uns, aber das hat ein anderes Ziel. Das Ziel, die Gemeinde zu erbauen oder Menschen zu helfen. Aber im Fall von Jesus, weil seine Wunder so reichlich waren, so extrem reichlich und er so extrem von Gott gebraucht die ganze Zeit, einfach um zu verdeutlichen, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat gesagt, nächster Punkt, er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ganz, ganz stark diese Punkte, die uns zeigen, dass Jesus, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, meint er damit, dass er der feste Punkt des Universums ist, sozusagen. Der ist der Maßstab der Wahrheit. Das ist was anderes, als zu sagen, wenn jemand sagt, ich kenne eine Wahrheit oder ich weiß viele Wahrheiten. Das ist was anderes. Jesus hat nicht Wahrheiten gelehrt, sondern er selbst ist das Maßstab der Wahrheit. Und wenn er sagt, ich bin das Leben, Das heißt, er sagt nicht, ich habe Leben oder ich bin ein Lebewesen, ich bin lebendig. Nein, er ist die Quelle des Lebens. Das ist was anderes. Er ist der Schöpfer. Ne? Und wenn er sagt, ich bin der Weg, das heißt, der Plan, der Gott in unser Leben hat, nur Jesus kann dieser Plan erfüllen. Ansonsten laufen die Menschen sinnlos umher, wenn sie Jesus nicht folgen. Darum kann er sagen, ich bin der Weg, nicht ein Weg. Es gibt nicht mehrere richtige Wege. Nur ein richtiger Weg kann uns Jesus zeigen. Nur Gott kann in den Menschen wohnen. Ne? Menschen können nicht in anderen Menschen wohnen. Ich kann nicht in anderen Menschen wohnen, sondern nur Gott kann in den Menschen wohnen. Und Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, dann werden der Vater und ich zu ihm gehen und werden in ihn wohnen. Und das ist auch eine Tatsache. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, dass Jesus in unser Herz wohnt. Und ein letzter Beweis in dieser Liste, wir könnten hier ganz, ganz viele noch nehmen, das ist, er ist auferstanden. Ein ganz wichtiger Beweis, dass er Gott ist. Ne? Weil Jesus ist nicht nur wiederbelebt worden, wie zum Beispiel Lazarus, der ist wieder erwacht zum Leben, aber Jesus, nein, er wurde nicht wiederbelebt, sondern ist auferstanden, hat einen ewigen Körper bekommen. Und das ist völlig was anderes. Er ist zum Himmel aufgefahren und ist bis heute lebendig. Dass Jesus auferstanden ist, ist ein Beweis, dass er Gott ist, weil er es auch prophezeit hatte. Er hatte es vorausgesagt und hat es auch erfüllt. Welcher Mensch kann von sich selber voraussagen, dass er auferstehen wird? Ne? Das hat niemand vorher geschaffen, nur Jesus. Und Bibeltexte, jetzt nächster Punkt, Bibeltexte, die das behaupten, dass Jesus Gott ist. Ist auch total wichtig, ne? Wir könnten hier eine Argumentation aufbauen, um das zu, eine erfundene Idee zu beweisen. Aber nein, diese Idee ist nicht erfunden, sondern diese Idee ist wirklich biblisch, ganz tief in der Bibel verwurzelt, dass Jesus Gott ist. Römer 9,5, Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott. Ganz klar, Apostel Paulus sagt, Jesus ist Gott. Oder Jesaja hatten wir schon, ein Sohn ist uns gegeben und so weiter und so fort. Starker Gott, ne, dieses Kind ist Gott. Jesaja 40,3, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Das hat Johannes der Täufer gesagt, als ihm gefragt wurde, was machst du? Ich bin der, der in der Wüste sagt, ebnet einen Weg unserem Gott. Ne? Gott, Jesus ist der, für den Johannes der Täufer den Weg geebnet hat. Und der ist Gott. Okay, und jetzt Attribute des Fleisches gewordene Jesus sind Attribute Gottes. Das heißt, auf diese nächsten Texten erzählen uns Sachen über Jesus, die aber keinem Mensch gehören können. Kein Mensch kann diese Sachen sein. Offenbarung 1, 7 und 8. Das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ne? Jesus hat das gesprochen und dann ist das bezieht sie das auf ihn, dass er das A und das O ist, dass Jesus der Anfang und das Ende ist, dass er der Allmächtige ist. Der Allmächtige. Nur Gott ist allmächtig. Es gibt keinen Mensch, der allmächtig ist. Und darum sehen wir, dass Jesus Gott ist. Nächster Punkt. Matthäus 28, 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis am Ende der Weltzeit. Amen. Ne, auch kein Mensch kann das behaupten, kann sagen, ich werde bei euch sein bis das Ende der Tage. Ne? Kein Mensch kann das behaupten, weil kein Mensch ist ewig. Kein Mensch ist auch allgegenwärtig, ne? Weil Christen gibt's überall auf der Welt. Und um das zu behaupten, müsste man allgegenwärtig sein. Und nur Jesus Christus ist allgegenwärtig und nur Gott ist allgegenwärtig. Und darum sehen wir, dass Jesus Christus Gott ist. Gut, nächster Punkt, Jesus ist allwissend und nur Gott ist allwissend. Johannes 21, 17 können wir zu Hause nachschlagen und auch Offenbarung 2, 23, werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Hier spricht Jesus. Und die Art, wie er spricht, der Inhalt seiner Aussage, stellt klar, dass er diese Fähigkeiten besitzt, die nur Gott besitzt. Denn Nieren und Herzen erforscht. Nur Gott erforscht unsere Gedanken. Das heißt hier Nieren und Herzen, weil früher hatten die Menschen sich vorgestellt, dass in den Nieren und im Herz die Gedanken sind oder so die Gefühle sind. Heute wissen wir, es ist mehr so im Gehirn, aber man sagt auch sehr oft Herzen. In anderen Worten, hier geht's um die Gedanken, um die Gefühle. Und wer erforscht die Gedanken und Gefühle der Menschen? Nur Gott. Nur Gott. Und hier behauptet Jesus, dass er das tut. Und wer wird jedem Einzelnen von euch nach seinen Werken geben? Das heißt, wer wird alle Menschen richten? Nur Gott. Nur Gott kennt alles. Und nur er kann alles richten. Aber Jesus hier behauptet es von sich selbst. Nächster Punkt, Jesus ist allmächtig, Philipper 3, 21, ist auch ein Attribut Gottes. Nur Gott ist allmächtig, aber wenn Jesus allmächtig ist, dann ist er auch Gott. Nächster Punkt, Jesus ist unveränderlich, ist auch ein Attribut Gottes. Jeder Mensch verändert sich die ganze Zeit. Nur Jesus ist unveränderlich, das heißt nur Gott ist unveränderlich. Und wenn Jesus unveränderlich ist, heißt es, dass er Gott ist. Es sind immer Beweise, um das Gleiche zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Hier Hebräer 13, 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ist ganz klar, wer ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit? Nur Gott. Und wenn Jesus das ist, dann ist er Gott. Jesus ist der Richter aller Menschen. Haben wir schon gesehen hier, Offenbarung 2, 23, aber Johannes 5, 19 bis 30 behauptet das Gleiche. Gut, auf der nächsten Seite. Das Wort Gottes zeigt uns unmissverständlich klar, dass Jesus, als er Fleisch war, als Gott erkannt wurde. Das heißt, die Menschen, die Apostel und seine Jünger und viele andere Menschen haben erkannt, dass Jesus Gott war. Die haben durch seine Wunder und durch seine Aussagen und die Erfüllung der Prophezeiung. Es gab sehr, sehr viele Gründe, dass die Menschen zur Zeit Jesus, ganz viele, erkannt haben. Der ist Gott. Und das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Heute heute gibt es Menschen, die behaupten von sich, ich bin der Sohn Gottes. Und dann haben die jetzt tausende Nachfolger. Wisst ihr, dass solche Menschen gibt es in vielen Ländern, die behaupten, die sind eine Inkarnation von irgendeinem Gott oder von Gott selber, vom Vater etc. Und dann gehen viele Menschen hinter sie her und glauben daran. Aber in der Zeit Jesu war das viel anders, weil in der Zeit Jesu war das Judentum sehr orthodox. Die Juden, die nahmen vieles sehr ernst. Da gab es diese Schriftgelehrten und diese Pharisäer, die rannten die ganze Zeit hinter Jesus und haben den Leuten die ganze Zeit gesagt, Jesus hat dies und das nicht richtig gelehrt und so weiter. Das heißt, es gab Leute, die ständig kontrolliert haben, was Jesus gesagt hat und das mit der Schrift kontrolliert, mit der Schrift gegenübergestellt. Und den Leuten das gezeigt. Und trotzdem haben ganz, ganz viele Menschen erkannt, dass Jesus die Prophezeiung erfüllt hat und dass er die ganzen Wunder gemacht hat und dass er die Worte, die er gesagt hat, alles wahr waren und auch sein Tod auf das Kreuz und alles war Erfüllung von Prophezeiung, alles war waren Beweise. Und darum haben auch seine Jünger ihn später angebetet. Seine Jünger, die waren Juden. Ein Jude würde nie einen Mensch anbeten, aber die Jünger Jesu haben Jesus angebetet. Und dann sehen wir, wie sie dieses Wandel gemacht haben. Sie haben das erkannt, dass er wirklich Gott ist, das heißt der Schöpfer ist. Das ist nicht so leicht dahingesagt. Das sind wirklich schockierende Worte. Versteht ihr? Ja. Halleluja. Amen.